Genau, vielen Dank für die Einführung. Herzlich willkommen zum Vortrag LPI-Zertifizierung, aber wie? Ich würde mich zunächst ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Fabian Thorns. Ich bin hier im Namen vom LPI e.V., dem Verein, der sich in Deutschland und einigen angrenzenden Regionen um das Thema LPI kümmert. Ich bin dem LPI noch auf zwei anderen Art und Weisen verbunden. Ich bin einmal Proktor, das heißt, ich nehme Prüfungen ab. Wer morgen also bei uns in die Prüfungsabnahme kommt, wird mich da wiedersehen. Und ich arbeite global im Bereich der Prüfungsentwicklung für unsere Zentrale in Kanada. Bin da sogenannter Subject Matter Expert. Das heißt im Wesentlichen, wir machen irgendwie Peer Reviewings, wie wir unsere Fragen finden, denken uns neue Fragen aus und machen derartige Sachen. Ich mache das nicht die ganze Zeit. Den Großteil meines Tages verbringe ich als Consultant und einer von zwei Geschäftsführern bei der Xamira Networks GmbH in Karlsruhe, einem Dienstleister. Wir machen Linux, Unix, Netze, Hochverfügbarkeit und solche Sachen. Und ich schreibe noch gelegentlich. Mein aktuelles Projekt dreht sich da um IPv6. Das sind aber beides Randthemen. Wer dazu was wissen möchte, kann mich danach gern nochmal ansprechen. Jetzt würde ich gern was von euch, also ich duze euch, ich hoffe, das ist okay. Ich würde gern ein bisschen was über euch wissen. Wer von euch war schon mal in einer LPI-Prüfung? Wer von euch hat ein LPI-Zertifikat? LPIC 1? LPIC 2? Da ist dann Michael noch übrig. Aber du bist LPIC 3? Da ist er. Das ist total prima, dass so viele von euch da sind, die noch nicht in unseren Prüfungen drin waren, denn genau für euch ist eigentlich dieser Vortrag gemacht. Ich würde euch gern in der nächsten Stunde oder nächsten 50 Minuten erzählen, was wir eigentlich für Prüfungen anbieten, warum das für euch eine gute Idee sein könnte und wie so eine Prüfung abläuft. Kurz vorab, wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach, dann machen wir das gleich, dann haben wir die Folien immer noch zur Hand. Das ist, glaube ich, leichter, als wenn wir das irgendwie sammeln und dann am Ende durch die Welt scrollen. Noch kurz ein Wort der Warnung. Das, was ich euch über unsere Prüfungs- und über unser Angebot erzähle, ist offiziell vom LPI. Das, was ich euch zum Thema Vorbereitung auf Prüfungen erzähle, ist meine persönliche Meinung. An sich, das LPI prüft euer Wissen. Wo ihr das her habt, ist uns egal. Und ihr seid wirklich frei, euch das auf die Art anzueignen, wie ihr selbst am besten lernen könnt. Aber trotzdem gibt es natürlich Meinungen, wie das besser und wie das schlechter geht. Ja, wer sind wir eigentlich und was machen wir für euch? Das LPI ist die Abkürzung für das Linux Professional Institute. Wir sind eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Kanada und Vertretern auf der ganzen Welt. Und wir versuchen, Linux-Expertise zu zertifizieren. Das heißt, wir haben Prüfungen, in denen wir Linux-Wissen abklopfen. Und wenn ein Kandidat hinreichend viele Prüfungen bestanden hat, bekommt er ein Zertifikat, um eben dieses Wissen nachzuweisen. Wie schon gesagt, unsere Zentrale sitzt in Kanada. Und wir haben auf der gesamten Welt sogenannte Master-Affiliates, die sich um die Belange des LPI in dem jeweiligen Teil der Welt kümmern. Weil es da relativ viele besondere Anforderungen in verschiedenen Regionen gibt, ist das dort sehr verteilt. Das LPI an sich ist, wie gesagt, gemeinnützig und wir sind unabhängig von einzelnen Herstellern. Das heißt, wir versuchen wirklich Linux in der Breite zu greifen, wie es einem halt, wenn man in dem Bereich arbeitet, wenn man als Consultant unterwegs ist, auch draußen in der Wirtschaft begegnen könnte. Ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht zum Thema LPI. Wir haben 125.000 LPI-Zertifizierungen ausgesprochen, haben auf dem Weg dahin 350.000 Prüfungen abgenommen in der ganzen Welt. Wir haben 350 globale Trainingspartner, haben 25 von diesen Master-Affiliates, also Suborganisationen, die quasi einen Teil der Welt betreuen, was das LPI angeht. Und wir bieten unsere Prüfungen in insgesamt 7 verschiedenen Sprachen an. Ja, warum solltet ihr so eine Prüfung machen? Oder warum solltet ihr überhaupt eine Prüfung machen? Ihr seht, ich habe das LPI so ein bisschen eingeklammert. Das gilt eigentlich für jedes Zertifikat. Naja, zunächst mal bündelt so ein Zertifikat eine Menge von Fähigkeiten. Wenn ihr euch mal überlegt, was in so einem LPIC 1 drin ist und ihr wollt das in euren Lebenslauf schreiben, dann schreibt ihr da, ich kann Rechte, ich kann Benutzer, ich kann Dateisysteme, ich kann irgendwie Netzwerk konfigurieren, ich kann Bash-Scripting, ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes und ich habe so eine Liste. Ihr könnt alternativ einfach LPIC 1 sein oder LPIC 2 oder 3. Ihr weist mit so einem Zertifikat einerseits eine fachliche Qualifikation nach, aber auch eine persönliche Qualifikation, weil ihr habt euch irgendwie in diese Prüfung begeben, obwohl ihr nicht gezwungen wurdet dazu. Das heißt, ihr zeigt einem potenziellen Arbeitgeber, einem potenziellen Projektpartner, das Thema Wissen, das Thema Wissenserwerb ist euch persönlich eine wichtige Sache. Auch das spricht aus jedem Zertifikat, egal ob von uns, egal ob von jemandem anders. Zugleich profitiert ihr natürlich von dem Ruf des jeweiligen Zertifizierungsunternehmens, beziehungsweise wenn man allgemein spricht, nicht unbedingt profitieren. ihr nehmt den mit, der kann ja auch nicht so gut sein, was jetzt fürs LPI natürlich nicht zutrifft. Ja, keiner von euch oder ich glaube kaum jemand wird tatsächlich einen Job bekommen, wenn der nichts anderes vorzuweisen hat, außer so ein LPI-Zertifikat. Aber so ein Zertifikat kann das eine Alleinstellungsmerkmal sein, was nur ihr habt von allen Bewerbern, die auf eine bestimmte Stelle kommen wollen, das nur ihr habt von allen Projektanbietern, die sich auf ein konkretes Projekt bewerben. Und in der Summe ist es, denke ich, eine wirklich gute Sache, sich mit diesem Thema Zertifizierung zumindest mal im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Nehmen wir mal die Klammern weg da oben und kommen konkret zum LPI. Wie schon gesagt, das LPI an sich ist weltweit anerkannt. Wir haben eine relativ hohe Reputation, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass viele andere Zertifikatsanbieter unsere Zertifizierungen anerkennen. Wenn ihr ein LPIC 1 macht, dann füllt ihr so ein Webformular aus und bekommt den SUSE Certified Linux Administrator dazu. Die sagen, das LPI ist so gut, das kriegt ihr. Ist der Einstieg in den SUSE-Track, wenn ihr mögt. Es gibt, in Europa nicht ganz so verbreitet, die Möglichkeit, eine gemeinsame Zertifizierung mit CompTIA zu machen. Auch die sagen, eine Prüfung, beide Zertifizierungen. Das heißt, die vertrauen uns so sehr, dass wir das gut machen, dass die uns anerkennen. Hinzu kommt, unsere Prüfungen sind vergleichsweise günstig. Sowohl die Prüfungen selber als auch dadurch, dass wir niemanden zwingen, vorher ein bestimmtes Training zu machen. Das ist sehr beliebt. Ihr macht das mal eine Woche Training für ein paar tausend Euro und dann könnt ihr die Prüfung machen. Das ist bei uns nicht so. Ihr kommt, ihr weist euer Wissen nach, wir bestätigen uns das, euch das und uns auch. Wo auch immer ihr dieses Wissen her habt. Und ihr habt eine breite Basis von Material, um euch vorzubereiten. Eben weil wir herstellerunabhängig sind, gibt es auch eine ganze Menge unabhängiges Trainingsmaterial. Wie sieht das konkret aus bei uns? Wir haben, das sind jetzt quasi in den grünen Kästchen immer unsere Prüfungen und in den roten Kästchen die Zertifikate, die wir vergeben. Wir haben auf unterster Ebene Linux Essentials. Das ist so unsere Einstiegszertifizierung, zu der ich gleich noch ein bisschen was sage. Die ist in ein, zwei Aspekten besonders. Wir haben oben drüber den sogenannten LPIC-Prüfungstrack, also die Linux Professional Institute Certifications. Ihr seht, auf Ebene vom LPIC 1 müsst ihr zwei Prüfungen machen, 101 und 102. Habt ihr beide bestanden, bekommt ihr das Zertifikat LPIC 1. Wenn ihr das habt, könnt ihr weitermachen auf LPIC 2 Ebene. Ihr macht 201 und 202, bekommt euer LPIC 2. Auf der obersten Ebene haben wir dann verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten. Da gibt es dann Prüfungen 300, 303, 304. Wenn ihr eine davon macht, seid ihr sofort LPIC 3, aber halt für das jeweilige Thema. Wichtig zu wissen noch, diese Prüfungen bauen aufeinander auf, beziehungsweise genau genommen bauen die Zertifizierungen aufeinander auf und nicht die Prüfungen. Ihr könnt also alle Prüfungen machen, wie ihr lustig seid, wenn ihr das als sinnvoll erachtet. Ihr bekommt das Zertifikat aber erst dann, wenn ihr quasi vom LPIC 1 aufwärts alle Prüfungen, die zum jeweiligen Zertifikat führen, abgelegt habt. Linux Essentials ist in ein, zwei Aspekten besonders. Ziel von Linux Essentials war es, eine Einstiegszertifizierung zu machen, die sich eigentlich eher so an Schüler, an Studenten richtet, die einen Erstkontakt mit Linux hatten, die vielleicht so ein halbes Jahr lang vorlesungsbegleitende Übungen, Betriebssysteme, was über Linux, über freie Software gehört haben, dieses Wissen gern bestätigt haben möchten, aber eben in der Zeit noch nicht so viel lernen konnten, dass es für ein LPIC 1 ausreicht. Es gibt nur eine einzige Prüfung, die man ablegen muss und verglichen mit den LPIC-Prüfungen ist so eine Linux Essentials Prüfung kürzer, die dauert nur 60 Minuten, ansonsten sind es 90 und sie hat auch weniger Fragen, es sind nur 40 Fragen anstatt 60 Fragen. Inhalte ist erstmal relativ allgemeines Wissen über die Linux-Community und über freie Software als solches. Auch so über dieses Grundverständnis, wie funktionieren eigentlich die Lizenzen, die dahinter sind. Das ist so ein Aspekt, der ist im LPIC 1 nicht so stark mit drin. Es geht darum, sich generell mal in so einem Linux-System zurechtzufinden, zu verstehen, warum gibt es eigentlich diese Kommandozeile und warum mögen die meisten Leute, die eigentlich, also zumindest die Leute, die da tiefer drin sind, eigentlich lieber als die ganzen grafischen Tools und so ein bisschen um, ja, Selbstschutz im Grunde, Sicherheit und wie kriege ich meine Dateien vor den Blicken anderer dicht. Was wir damit den Leuten im Prinzip mitgeben möchten, ist wirklich die Zertifizierung und das Wissen über diesen Erstkontakt mit Linux und auch die Möglichkeit, wenn sie irgendwo mal in einem Projekt sind, eben sagen zu können, hey, vielleicht gibt es einen anderen Weg, ein bestimmtes Problem zu lösen, wenn man eben auf freie Software zurückgreift. Und auch so eine Idee zu haben, welche Implikationen hätte das dann. Der eigentliche LPIC-Prüfungstrack, also die größeren, komplexeren Zertifizierungen, beginnt mit dem LPIC 1, unserem Junior Level Linux Certification. Auch dort keine Voraussetzung, man muss also nicht Linux Essentials machen, wenn man LPIC 1 werden möchte. Man muss aber die beiden Prüfungen 101 und 102 bestehen. Schafft man das, bekommt man die Zertifizierung und man kann sich eben auch den SUSE Certified Linux Administrator gleich mit dazu holen. Und auch wenn es so nicht kommuniziert ist, gibt es noch was drauf, nämlich den Novell Certified Data Center Technician oder sowas. Also da fallen dann am Ende zwei PDF-Dateien raus, die irgendwie ein Zertifikat enthalten. War zumindest so, als ich das bei mir gemacht habe. Was machen wir da drin? In der 101 geht es im Wesentlichen um Systemarchitektur. Wie installiere ich eigentlich so ein Linux? Wie ist das mit dem Paketmanagement? Was sind so die ganz grundlegenden Befehle? Wo finde ich meine Geräte im Linux-System? Wie ist das Dateisystem aufgebaut? Wo finde ich was? Also wirklich erstmal Betankung vom System, alles so weit hin kriegen, dass Software installiert ist, dass man sich im System zurechtfindet. In der 102 geht es dann ja, etwas mehr an die konkrete Anwendung, an die spezifische Anwendung. Es geht um Shells, es geht um Skripte, Benutzerinterfaces, administrative Aufgaben, grundlegende Systemdienste und Netzwerkintegration. Wenn man das LPIC 1 gemacht hat, geht es weiter mit dem Advanced Level. Das ist unser LPIC 2, Voraussetzung eine aktive LPIC 1 Zertifizierung. Dies aktiv hat eine gewisse Bedeutung, auf die wir am Ende noch kommen. Das könnt ihr euch vielleicht kurz merken, dass man, wenn man weitermachen möchte, immer eine aktive Zertifizierung braucht. Neben dieser aktiven Zertifizierung braucht es für das LPIC 2 noch die Prüfung 101, nein, 201 und 202. 101 wäre ein bisschen einfach fürs LPIC 1. Da geht es dann schon etwas tiefer in die Technik rein. Es geht um den Linux-Kernel, um den Systemstart, um Dateisysteme und Devices, um fortgeschrittene Storage-Konfiguration, um Netzwerk-Konfiguration in einem viel tieferen Detail, um Wartungsarbeiten wirklich in komplexer Art und Weise, um Nameserver. Die sind da noch mit drin. Die meisten anderen Dienste sind dann in der 202 mit drin. Webserver, Mailserver, Fileserver, E-Mail, Systemsicherheit, Troubleshooting. Was seit einer Weile auch mit dem LPIC 2 drin ist, sind LDAP-Grundlagen. Die hatten wir früher in der eigenen Prüfung im LPIC 3 und die sind einfach so wichtig geworden, weil im Prinzip jedes Unternehmen irgendwo einen Verzeichnisserver betreibt, dass wir die Grundlagen davon mit ins LPIC 2 genommen haben. Das LPIC 3, das kennen einige möglicherweise noch in einer etwas anderen Konstellation, sieht seit Oktober 2013 so aus. Wir haben drei Prüfungen, Mixed Environments, Security und High Availability and Virtualization. Wenn man ein aktives LPIC 2 hat und eine dieser Prüfungen besteht, ist man LPIC 3 zertifiziert für den jeweiligen Themenbereich. Und das sind dann auch die höchsten Zertifizierungen, die wir haben und die wir vergeben. In der 300 Mixed Environments, das ist im Prinzip Windows-Integration, also Samba, und zwar auch Samba 4. Wir prüfen also zum Beispiel so Themen wie, ich kann ein Active Directory mit Samba bauen. Ist eine sehr neue Angelegenheit, ist eine sehr wichtige Angelegenheit in meinen Augen. Und wir haben da noch ein paar fortgeschrittene LDAP-Themen drin, gerade wenn es ums Thema Replikation geht, weil auch das in so komplexen Umgebungen dann wichtiger wird. In der 303 Security, da hat es wieder einen großen Topf von Dingen, angefangen von OpenSSL, GPG, ACLs, SE-Linux, VPNs, Netzwerksicherheit. Das ist wirklich eine Menge Zeug, was man wissen muss, um eben ja, Sicherheit in einer wirklich sehr fortgeschrittenen Art und Weise zu betreiben. Im Bereich 304 haben wir bei Virtualisierung die beiden großen Platzhirsche natürlich, KVM und Zen, in den Prüfungen mit drin. Wir gehen auf die Konzepte, wie funktioniert Virtualisierung eigentlich, worauf ist da so zu achten. Und wir haben eben verschiedene Aspekte der Hochverfügbarkeit da drin, also OpenIIS, CoRoSync, Pacemaker, DRBD, welche Dateisysteme betreibe ich auf meinem DRBD, wie ist das mit Load Balancing im Linux Virtual Server. Es gibt noch ein paar andere nennenswerte Zertifizierungen. Die erste hatten wir schon angesprochen, die SUSE-Zertifizierung, die ihr dazu bekommt, wenn ihr LPIC 1 werdet. Es gibt von Zarafa, der freien Groupware, ein Zertifizierungsprogramm. Wenn man dort das höhere der beiden Zertifikate machen möchte, den Certified Engineer, dann muss man ein LPIC 1 oder eine entsprechende Red Hat-Zertifizierung vorlegen, um Linux-Wissen nachzuweisen. Das heißt, die sagen, auf dem Level braucht es gewisse Linux-Kenntnisse und das LPIC 1 weist die nach. Das heißt, das LPIC 1 ist für euch quasi auch der Weg, die Zertifizierung erlangen zu können. Es gibt einen Zusatz von Univention, der das LPIC 1 quasi um Univention-spezifische Aspekte ergänzt. Auch da ist es so, dass die sagen, die Linux-Basics prüfen wir. Und in Europa nicht ganz so verbreitet, dieses CompTIA Linux Plus Powered by LPI. Das ist im Prinzip eine Prüfung, die im Grunde eine LPIC 1-Prüfung ist, aber eben auch zusätzlich zum LPIC 1 diese CompTIA Zertifizierung bringt. Hier das Ganze noch einmal in der Übersicht, unser Linux Essentials als Einstiegszertifizierung hier, daneben dann der komplette LPIC-Pfad. Was hier noch als neue Information mit drin ist, ist ja unten so ein bisschen die Perspektive, wie viel Erfahrung erwarten wir denn von jemandem in dem Bereich? Und beim LPIC 3 ist es schon so, der sollte eine ganze Weile mit den Sachen zu tun haben, einfach weil es technisch so tiefgreifend ist, so umfangreich ist, das lernt man nicht in einer Woche. Das ist eine etwas ältere Darstellung. Hier sieht man hier unten, dass das LPIC 3 noch etwas anders aussieht. Das hat sich ja geändert. Was man hier noch sehr schön sieht, sind hier oben diese bereits genannten Zertifizierungen, die quasi entweder übers LPIC 1 mit erreicht werden oder vom LPIC 1 abgehen. Und hier gibt es an der Seite auch nochmal die Red Hat-Zertifizierungen zum Vergleich daneben. Ja, wie geht ihr das am besten an, wenn ihr so eine Prüfung haben wollt? Wie sagt man so schön, kenne deinen Feind. Es ist also nicht völlig verkehrt zu wissen, wie wir mit diesen Prüfungen umgehen. Vom Prinzip, so eine normale LPIC-Prüfung dauert 90 Minuten und wir erwarten 60 Antworten von euch. Ihr bekommt die Fragen und meistens auch die Antworten. Dummerweise kriegt ihr mehr Antworten, als richtig sind. Wir haben nämlich Multiple-Choice-Prüfungen. Das heißt, wir geben euch 4 oder 5 Antworten vor und in der Regel möchten wir, dass ihr euch die eine rausguckt, die richtig ist. Manchmal sind es auch mehr, dann schreiben wir das aber immer dazu. Dann steht in der Prüfung immer drin, bitte wählt 2 Antworten aus, bitte wählt 3 Antworten aus. Ihr wisst also immer, wie viele Antworten wir von euch erwarten. Wir haben ergänzend noch Freitextfragen, sogenannte Fill-in-the-Blanks. Da wollen wir ja Text von euch haben. Also jetzt keinen 3 Seiten langen Roman, sondern mehr so ein Befehl oder einen Dateinamen oder einen Parameter. Sowas in der Art fragen wir dort. Ihr habt keine Hilfsmittel. Und zwar keine. Ihr habt keine Manpages, ihr habt keine Bücher, ihr seid auf euch gestellt in der Prüfungssituation. Wobei, auch wenn das erstmal hart klingt, wir wissen das bei der Prüfungsentwicklung, dass ihr nichts dabei haben dürft und versuchen so zu fragen, dass es trotzdem fair ist. Es geht bei uns ums Bestehen, nicht darum, die 100 Punkte zu knacken. Wir wollen, dass ihr ein solides Wissen nachweist, dafür kriegt ihr euer Zertifikat. Nicht dafür, dass ihr alles auswendig gelernt habt. Aus dem Grund gibt es auch keine Noten. Und wir wissen, keiner kann alles wissen. Jeder hat Schwerpunkte in seiner täglichen Arbeit, die er mit ein bisschen Vorbereitung soweit ergänzen kann, dass das wirklich eine gute Sache ist. Man sollte allerdings nur eine generelle Idee haben, worum es da geht. Also so ein Linux mal aus der Nähe gesehen haben, das empfiehlt sich eigentlich für alle. Wir versuchen, die Prüfung so zu machen, dass wir das abfragen, was in der Praxis wichtig ist. Jemand, der keine Ahnung hat und losgeht und Manpages lernt, der lernt viel, der lernt richtig viel angesichts der Menge von Befehlen, die wir prüfen. Wenn er Glück hat, ist er danach wirklich auf dem Level, dass wir sagen, wir zertifizieren den. Vermutlich aber wird er einfach so viel gelernt haben, dass er trotzdem nicht mit unseren Fragen umgehen kann. Wir versuchen, aus diesen Unmengen von Parametern genau die rauszusuchen, die man in der täglichen Arbeit braucht, die man also als erfahrener Linux-Administrator irgendwo mal gesehen hat in seiner täglichen Arbeit. Und genau die versuchen wir rauszupicken. Nur welche das sind, das ist natürlich in der Manpage nicht gekennzeichnet. Und das ist der Trick, wie wir versuchen, Erfahrungswissen abzufragen. Wichtig zu wissen ist auch noch, wir gewichten die Fragen nach Schwierigkeit. Das sind relativ umfangreiche statistische Modelle, die wir für jede einzelne Frage treiben, um rauszufinden, wie leicht und wie schwer ist die. Die Prüfungen sind so gebaut, dass sie in sich ausgewogen sind. Das heißt, es gibt keine Prüfungen, wo alle Klopfer drin sind und es gibt keine Prüfungen, wo nur einfache Fragen drin sind. Führt im Umkehrschluss dazu, dass man nicht sagen kann, wenn ihr so und so viele Fragen beantwortet habt, habt ihr bestanden. Das kann sich verschieben aufgrund dieser Gewichte. Was man sagen kann, ihr müsst 500 von 800 möglichen Punkten haben am Ende. Aber nicht jede Frage bringt euch gleich viel Punkte. Wenn ihr euch vorbereitet, ist euer zentrales Werkzeug die sogenannten Objectives, die Lernziele, wo wir quasi reinschreiben, was erwarten wir in der jeweiligen Prüfung von euch. Ich habe euch vorhin nur die Überschriften gezeigt. Diese Objectives sind ziemlich lang. Die sind keine abschließende Aufzählung. Das heißt, es kann sein, dass wir Sachen von euch erwarten, die da nicht explizit drin standen, sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, die aber immer in dem Kontext stehen, welche Erwartungen haben wir an euch formuliert. Es gibt die auf Deutsch und auf Englisch, es gibt noch einige andere Übersetzungen, wer da irgendwie was anderes haben möchte, kann danach suchen. Worauf ihr achten müsst, wir aktualisieren die. Und zwar alle 2,5 Jahre klein und alle 5 Jahre groß. Achtet darauf, dass ihr mit den aktuellen Lernzielen lernt. Gerade wenn ihr euch aus der Bibliothek ein Buch holt oder so und es ist schon 5 Jahre alt, dann hat sich da vermutlich was geändert. Das heißt, mit ein bisschen Pech lernt ihr Sachen, die ihr gar nicht mehr braucht und euch fehlen Sachen, die dazugekommen sind. Deshalb orientiert euch am besten an denen, die bei uns auf der Website sind. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja. Was ist rausgeflogen? Wir haben Lilo momentan ziemlich reduziert zugunsten von Grub. Momentan gibt es eine große Diskussion über die Init-Systeme, wobei da ja die Nachrichten der letzten Wochen uns die Diskussion sehr erleichtert haben. Das sind Sachen, wo wir versuchen, Anpassungen vorzunehmen. Wir denken uns das nicht selbst aus, wir machen Vorschläge, was soll geändert werden und laden dann die interessierte Öffentlichkeit ein, sich an einer sogenannten Job-Task-Analysis zu beteiligen. Das heißt, man kann abstimmen, wie wichtig ist mir ein bestimmter Aspekt in der täglichen Arbeit. Und daraus leitet sich direkt ab, wie viel Bedeutung messen wir den einzelnen Technologien in unserer Prüfung zu. Das heißt, wir versuchen wirklich zu ermitteln, was wird nicht von uns, sondern von der Fachöffentlichkeit als relevant angesehen. Und dadurch ergeben sich immer wieder verschiedene Änderungen. Zum Beispiel auch, dass wir jetzt das LDAP ins LP2 mit runtergenommen haben, weil wir einfach sagen, wer täglich in einem Unternehmen mit Linux arbeitet, der wird nicht drum rumkommen, irgendwo mal ein LDAP-Bein zu machen. Und deren, ja, wollten wir dann halt auch gerne in der Prüfung mit drin haben. Das ist mal so eine Fernsicht, also fangt jetzt nicht an, das irgendwie zu lesen, das ist viel zu viel, auf unsere Objectives. Die Dinge haben immer ein Gewicht, irgendwie irgendwas zwischen, glaube ich, 6 und 1, oder ich weiß nicht, ob wir noch höhere haben. Das ist eine wichtige Indikation, wenn ihr am letzten Tag der Prüfung überlegt, was mache ich mit den letzten 3 Stunden meiner Aufmerksamkeit, bevor ich in die Prüfung gehe. Wenn ich jetzt die Wahl habe, ich stecke die in so ein Objective mit einem Gewicht oder in eins mit 6 Gewichten, dann würde ich, glaube ich, eher das mit den höheren nehmen. Da ist mehr zu holen am Ende. Wir formulieren von immer einen Satz, was erwarten wir von euch. Also der Kandidat soll in der Lage sein, etwas zu tun. Dann nennen wir mehrere untergeordnete Qualifikationen und wir geben euch eine Liste an mit Begriffen und Befehlen, die in dem Kontext nützlich sein könnten. Das ist, wie gesagt, nicht abschließend. Das kann also sein, dass auch noch was anderes gefragt wird, was aber immer im Kontext zu den hier oben formulierten Anforderungen steht. Die Listen, die es gibt, sind relativ lang bei den Objectives. Das ist aber tatsächlich der Guide, der euch in der Zeit des Lernens begleiten sollte. Wie schon gesagt, keiner kann alles wissen und überlegt euch bei jedem dieser Punkte, wenn ich das wirklich mache, was muss ich wissen, um das hinzukriegen? Welche Befehle sind wichtig? Welche Parameter habe ich gebraucht? Was nützlich ist, ist Virtualisierung. Installiert euch ein paar VMs und macht einfach mal die Aufgaben, die wir da benennen, tatsächlich. Weil damit habt ihr es mal in den Fingern gehabt. Damit habt ihr vermutlich auch irgendwelche Fehler gehabt und die gelöst. Und dabei lernt ihr echt eine Menge. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es, das ist jetzt persönliche Meinung von Michael Gispers, da oben auch sitzt, und mir, Objectives ausdrucken, durchgehen. Das kann ich, das kann ich, das kann ich, das kann ich noch nicht, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Und dann fängt man an, gezielt da durchzugehen und die einzelnen Lücken abzuarbeiten. Und irgendwann sind dann überall Haken. Dann wiederholt man das Ganze nochmal. Man hat ja durch die Objectives immer so das Big Picture. Wo will ich insgesamt hin? Wie ist das miteinander verbunden? Und kann darüber dann sein Wissen soweit vervollständigen. Quellen gibt es eine ganze Menge, aber wie schon gesagt, baut euch Test-VMs, fragt euch immer, was ist nützlich, was ist wichtig in der Praxis und natürlich benutzt Linux so oft ihr irgendwie könnt. Quellen zum Lernen gibt es natürlich einmal LPI-unabhängige Quellen, es gibt Manpages, es gibt Fachbücher, Projektwebsites, Wikis, How-Tos, aber auch da der Hinweis, achtet auf unsere Objectives. Was wollen wir von euch wissen? Nicht, dass ihr tagelang Zeug lernt, was fürs LPI überhaupt nicht wichtig ist. Oder dass ihr das eine Fachbuch zum Thema lernt und da fehlt ein wichtiger Aspekt. Deshalb nie ohne die Objectives lernen, gerade wenn ihr mit LPI-unabhängigen Quellen arbeitet. Es gibt auch LPI-spezifische Quellen, es gibt eine ganze Menge Bücher. Konkret empfehlen würde ich niemals irgendeins, weil das ist eine unglaublich individuelle Sache, wer welchen Autor lieber mag. Was ich jedem empfehlen würde, ein Objective rausnehmen und das anhand von den Primärquellen lernen, also die Manpages lesen, auf die Projektwebseiten gucken. Dann in eine gute Buchhandlung oder eine gute Bibliothek gehen und mal durchgucken bei allen Büchern, die es gibt, wie hat der Autor dieses eine Thema geschrieben in seinem Buch? Hat er das gut gemacht? Hat er das nicht so gut gemacht? Hat er das in einer Weise gemacht, die mir persönlich taugt? Und danach wisst ihr, welches Buch ihr haben wollt. Für diejenigen, die nicht so ganz auf der autodidaktischen Schiene unterwegs sind, gibt es eine ganze Menge Schulungsanbieter. zentraler Anlaufpunkt wäre die Website lpitraining.eu. Da sind diejenigen Trainer und Prüfungszentren gelistet, Trainingscenter gelistet, die mit dem LPI eine Kooperation haben. Es gibt natürlich auch noch andere, also schaut, was ihr da so findet. Es gibt eine riesige Bandbreite. Das geht los mit dem Videotraining, was ihr zu Hause guckt, bis hin zu richtiger Kasernierung. Und das ist ein Begriff, den habe ich mir von einem Anbieter geborgt, der Prüfung macht. Also der sagt wirklich, die Leute kommen eine Woche hier hin, wir schotten die eine Woche lang von jedweden Außeneinflüssen ab, die kriegen 12 Stunden Druckbetankung jeden Tag und Freitagmittag ist die Prüfung. Ob das jetzt eine nachhaltige Form des Lernens ist, dazu möchte ich mich nicht äußern. Ja, das muss wirklich jeder selber wissen, wie er sich dieses Wissen aneignet. Meine persönliche Meinung, wir versuchen Erfahrung zu prüfen. Mit dem Zertifikat wollt ihr Erfahrung nachweisen und diese Erfahrung, die sammelt ihr im Laufe der Zeit. Die sammelt ihr jeden Tag, wenn ihr mit Linux arbeitet. Das ist der Weg, wie ihr wirklich so den Grundstock am besten lernt, den ihr dann mit dem Durchgucken von den Objectives da, wo wir eben Sachen prüfen, die nicht Teil von eurer persönlichen Arbeitspraxis sind, ergänzen könnt. Was auch noch ganz wichtig ist, eigene Initiative. Sucht euch Freunde, die auch LPIC werden wollen. Gründet Lerngruppen, schließt euch zusammen. Das ist immer viel leichter, wenn man irgendwie Leute um einen rum hat, die sich gegenseitig motivieren, die sich gegenseitig helfen, wo man vielleicht irgendwie auch in der User Group oder im Studium, in der Schule Leute hat, wo man vielleicht auch mal Themen vorbereitet, die vorträgt. Versucht euch zu vernetzen. Sprecht Lehrer, sprecht Professoren an. Das sind Multiplikatoren, die können euch helfen, andere Leute zu finden. Die können euch vielleicht auch einen Raum geben, wo man sowas machen kann. Wenn ihr irgendwo arbeitet, redet mit eurem Chef, ob es nicht eine tolle Idee wäre, wenn ihr das mit euren Kollegen zusammen machen könnt. Oder mit den Leuten, die bei euch Personalentwicklung machen. Sprecht die drauf an, wenn ihr Interesse daran habt, um eben irgendwie einen Rahmen zu finden, dass ihr nicht allein seid bei der Vorbereitung. Wenn ihr dann das Gefühl habt, so langsam bin ich auf Niveau, so langsam will ich die Prüfung machen, müsst ihr natürlich eine Gelegenheit finden, das zu tun. Aus meiner Sicht die schönere sind Papierprüfungen auf Events, wie zum Beispiel morgen. Ihr kommt irgendwo hin, ihr habt Stände, ihr habt Vorträge und macht dabei nochmal eine Prüfung. Das finde ich so ein sehr angenehmes Gesamtpaket immer. Wie schon gesagt, morgen sind welche. Wir kommen frisch von der CeBIT, haben da auch 3 Tage lang Prüfungen abgenommen. An den Grazer Linux-Tagen sind Prüfungen, am Linux-Tag in Berlin, an der Froscon in St. Augustin, an der Open Rhein-Ruhr, in Oberhausen, an den Augsburger Linux-Tagen sind auch welche. Also bei den meisten Community-Events sind wir präsent und nehmen vor Ort Prüfungen ab. Ihr findet auf unserer Website lpice.eu, das CE steht für Central Europe, eine Übersicht über die aktuellen Events und könnt euch dort auch anmelden. Das mit dem Anmelden ist eine wichtige Sache, dass ihr euren Platz gesichert habt. Wenn das irgendwie kurz auf knapp kommt, könnt ihr natürlich immer eine Viertelstunde vor Prüfungsbeginn mal gucken, ob noch was frei ist. Aber wenn nichts mehr frei ist, dann haben halt diejenigen, die angemeldet waren, Vorrang. Ihr macht die Prüfung, wie gesagt, auf Papier. Die werden auf Papier ausgewertet. Das heißt, euer Ergebnis habt ihr nach ungefähr 3 bis 4 Wochen per E-Mail. Das dauert seine Zeit, bis halt die Prüfungsbögen nach Amerika geschickt sind, gescannt wurden, die Ergebnisse in die Datenbank übernommen wurden. Das ist leider so. Dafür sind die Kosten relativ günstig. Die normalen LPIC-Prüfungen kosten 90 Euro. Die 301 gibt es nicht mehr, die habe ich vergessen, rauszunehmen. Vom Prinzip seid ihr also mit 180 Euro dabei, wenn ihr 2 Prüfungen macht, um so eine Zertifizierung zu machen. Wir versuchen auch immer mindestens 2 Prüfungstracks anzubieten bei den Events, dass ihr eben für ein Zertifikatslevel die notwendigen Prüfungen machen könnt. Alternativ dazu könnt ihr in Testcenter gehen, deutschlandweit in allen von der Firma Pearson VUE. Da sitzt ihr dann so eine Art Wahlkabine vor so einem Rechner und werdet durch eine Glasscheibe beobachtet, dass ihr da irgendwie keinen Unsinn treibt und macht das computerbasiert. Hat den Vorteil, ihr habt sofort euer Ergebnis. Ihr sagt, ich will jetzt abgeben und zapp, ihr seht, bestanden, nicht bestanden. Nachteil, bedeutend teurer. Ihr seid irgendwo um die 149 Euro für so eine LPIC-Prüfung. Das war für mich immer der Grund, warum ich zu Events gefahren bin. Weil ich habe mit dem, was ich da gespart habe, die Fahrtkosten irgendwie rausgehabt und konnte halt noch die Vorträge mitnehmen. Das war immer so der Grund, warum ich viel auf Papier gemacht habe. Bitte sehr. Für die einzelnen Teilprüfungen sind die Preise. Man muss also quasi 2-mal diesen Betrag bezahlen, um dann auf eine Zertifizierung zu erreichen, weil es braucht ja 2 Prüfungen. Oder halt, wenn eine von denen nicht so gut läuft, ist man halt gleich 3-mal mit dabei. Noch ein Vorteil von den Papierprüfungen, ihr kriegt einen Bleistift, den dürft ihr behalten. Das heißt also, für die 90 Euro habt ihr auf jeden Fall einen wirklich tollen Bleistift bekommen. Das bietet euch das Prüfungszentrum nicht, ne? Da müsst ihr daran denken. Für Linux Essentials gibt es noch die Möglichkeit, in ein spezielles Testcenter zu gehen. Das ist vor allem für Schulen und Hochschulen interessant. Die können nämlich Partner werden, wenn sie selber Linux Essentials abnehmen wollen, um das in einer gewissen Flexibilität zu tun. Wenn also Lehrer oder Professoren die Inhalte in ihrem Unterricht haben, kann die jeweilige Schule Partner von uns werden und vor Ort die Prüfungen abnehmen. Wer sich dafür interessiert, auch da gibt es wieder eine Website, lpi-testcenter.eu. Da gibt es eine Übersicht drüber, wo kann man so ein Linux Essentials Testcenter finden. Da gibt es dann aber auch nur die Essentials-Prüfung und keine von den normalen LPIC-Prüfungen. Die Preise für die Essentials sind etwas günstiger, 75 Euro, wenn ihr das regulär macht oder wenn ihr es bei einem der Partner macht oder ich glaube auch auf den Events, da bin ich mir aber nicht so 100% sicher, dann sind es 50 Euro. Ja, und was passiert dann, wenn ihr da seid? Zunächst mal solltet ihr da irgendwie nicht auf allen Vieren ankommen, ihr solltet also halbwegs fit sein. Ihr solltet irgendwie ausgeschlafen sein, ihr solltet nicht die ganze Nacht durchgezecht haben, ihr solltet irgendwie alle Botenstoffe in angemessenen Mengen im Blut haben. Ihr müsst wirklich Leistung bringen. Also ich sehe es ja irgendwie dauernd von vorne, wie die Kandidaten aussehen. Die meisten brüten schon ziemlich über den Prüfungen. Auch die, die das gut und resolut machen, auch die haben da mal mindestens eine gute Stunde mit zu tun, wo sie wirklich sich konzentrieren müssen. Also kommt hin, fühlt euch, soweit es in so einer Prüfungssituation geht, möglichst wohl. Schleppt euch da auch nicht irgendwie mit Kopfschmerzen und Magenschmerzen hin. Das geht letztlich alles auf euer Ergebnis. Wichtig noch, wenn wir irgendwo Papierprüfungen abnehmen, kennen wir mitunter auch die Räume vorher nicht. In Hannover waren wir jetzt zum Beispiel irgendwie im zweiten Stockwerk und der Aufzug ging irgendwie nur mit dem Schlüssel. Sagt uns Bescheid, wir versuchen das zu organisieren, wenn ihr irgendwie barrierefrei in so einen Raum kommen müsst. Wir wissen es halt im Vorfeld nicht. Wenn wir wissen, das ist eine Notwendigkeit, dann nehmen wir da natürlich Kontakt auf und versuchen das soweit einzurichten. Wir müssen es halt wissen vorher. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir fragen zwar auch immer noch mal nach, bevor es dann losgeht, aber wer vorher noch mal aufs Klo muss, sollte das tun, weil sobald die Prüfung offen ist, muss man die halt dann final abgeben, wenn man raus möchte. Was ihr mitbringen solltet, ein Ausweis, das ist ganz wichtig, und zwar bitte einen richtigen, keinen selbstgemalten oder selbstgedruckten. Wir hatten es gerade in Hannover. Wir müssen uns also davon überzeugen, dass derjenige, der die Prüfung macht, auch derjenige ist, der am Ende das Zertifikat bekommt. Deshalb das nicht vergessen. Ihr solltet die Prüfungsgebühren dabei haben, in bar und in lokaler Währung. Und ihr braucht eine sogenannte LPI-ID. Die könnt ihr online beantragen. Den Link kriegt ihr aber, glaube ich, per E-Mail, wenn ihr euch online für eine Prüfung anmeldet bei uns. Ja. Dann gibt es so ein bisschen Vortanzen und gemeinsames Ausfüllen der Formalia. Und dann geht's los. Ihr müsst die Fragen beantworten. Was ich jedem empfehle, lest die Fragen genau durch. Versucht wirklich zu erfassen, was fragen wir. Wir machen keine Trickfragen. Wir stellen euch keine Beine. Wir fragen aber sehr präzise. Deshalb ist genaues Lesen wichtig. Auch ein genaues Verständnis der Fachbegriffe ist wichtig. Dass ihr wirklich erfasst, was ist der eine Aspekt, den diese Frage prüft. Und den müsst ihr beantworten. Mach ein Beispiel. Fällt mir spontan ganz ein, aber ich mag mich auch nicht zu sehr dazu äußern, weil ich als Prüfungsentwickler da eine gewisse Befangenheit habe. Was einfach wichtig ist, lest die Frage genau durch. Die Fragen sind eigentlich alle eindeutig. Und versucht wirklich mitunter so aus Bauchgefühl zu hören, wenn ihr die Frage gelesen habt und sagt, alles klar, das ist gemeint. Nehmt das. Fangt dann nicht an zu denken, wenn man jetzt irgendwie was völlig Abstruses nimmt, könnte man mit dem Gesagten irgendwie zum Ergebnis kommen, dass eine andere Antwort möglicherweise auch teilrichtig sein könnte. Und dann fängt man an zu radieren und verschenkt Punkte. Deshalb lest die Aufgabe aufmerksam durch und versucht, ja, auf den Haupteindruck zu gehen. Das versuchen wir definitiv nicht. Wir versuchen, einfache Fragen zu machen, wo klar ersichtlich ist, was wollen wir wissen. Wir versuchen, Aufgaben und Antworten zu geben, die eigentlich alle plausibel klingen zu einem unbedarften Kandidaten, wo der, wie es bei uns heißt, der minimal qualifizierte Kandidat, das ist so unser Modell von demjenigen, an dem wir die Prüfung ausrichten, dass der das wirklich sieht. Wir fragen wirklich straight. Und wir haben einen gewissen QA-Prozess dahinter, wir gehen die Prüfungen durch. Ändern auch viel in den Prüfungen, einfach um die immer mehr zu schleifen, um da immer besser zu werden. Und was auch eine wichtige Sache ist, ihr kriegt so Notizzettel in die Prüfung rein. Wenn ihr irgendwas findet, wo ihr sagt, das ist blöd formuliert, schreibt da dick drauf, hallo LPI, Doppelpunkt. Wir sammeln die Dinge ein, die werden zwar geschreddert, wenn da aber erkennbar was für uns draufsteht, dann geht das in die Prüfungsentwicklung. Das heißt, ihr könnt uns da ein Feedback draufschreiben, wenn irgendwas ja, in euren Augen nicht so gut war, dann gucken wir uns das an und gucken, müssen wir da tatsächlich nachbessern. War da irgendwas? Also ihr könnt da durchaus mit uns interagieren. Was es nicht gibt, ist eine Klausureinsicht. Das wäre zu gefährlich, weil dann wären in kurzer Zeit sämtliche Fragen dermaßen allgemein bekannt, dass wir uns das mit den Prüfungen auch schenken könnten. Und wir würden das gerne noch eine Weile machen. Bei diesen Fill-in-the-Blank-Fragen ist es ganz wichtig, dass ihr genau darauf achtet, wollen wir einen Pfad wissen oder nur einen Dateinamen? Wollen wir eine Option wissen, mit oder ohne Parameter? Da steht in der Frage alles drin. Achtet da drauf. Weil das muss wirklich so geschrieben sein, wie es auf der Kommandozeile funktionieren würde. Da müsst ihr darauf achten, aber auch da schreiben wir es bei. Wir schreiben immer bei, wie viele Antworten wollen wir von euch haben und was genau sollt ihr angeben. Das ist uns ein wirklich wichtiges Anliegen. Wir wollen nicht testen, ob ihr irgendwie Schachtelsätze auseinandernehmen könnt. Wir wollen testen, ob ihr Linux könnt. Und das ist wirklich eine Messlatte, die uns sehr wichtig ist. Was ich persönlich immer gemacht habe, ich bin erstmal alles durchgegangen und habe das, was mir gerade eingefallen ist, gleich erstmal abgefrühstückt. Erstmal vorsichtig angemalt auf diesem Lösungsbogen, das, was mir halt gerade so zugefallen ist und habe dann nochmal einen zweiten Durchgang gemacht und wirklich jede Frage einzeln angeguckt, nochmal genau überlegt, wenn ich mir dann sicher war, eben das Feld richtig schwarz ausgemalt und dadurch dann quasi nochmal so eine Kontrolle gemacht. Wie schon gesagt, vertraut eurer Erfahrung. Meistens hat der Bauch recht. Und der Kopf, wenn er in einer Stresssituation ist und dann irgendwie versucht, irgendwo Hintertüren und Fallen zu finden, nicht ganz so. Also versucht wirklich, wenn ihr eine starke Überzeugung habt, euch nicht zu sehr von Zweifeln dazu bringen zu lassen, möglicherweise falsche Antworten anzukreuzen. Das ist immer nicht so gut im Ergebnis. Wenn ihr irgendwelche Fragen nicht beantworten könnt, sucht euch was aus, ratet. Weil wenn ihr nichts, andersrum, wir haben keine Fragen, wo nichts richtig ist. Irgendwas ist immer richtig. Ihr habt also immerhin eine gewisse Trefferchance, wenn ihr wenigstens alles ausfüllt. Wie schon gesagt, wenn es Unklarheiten gibt, notiert das auf dem Zettel. Wir Proktoren, also diejenigen, die die Prüfung beaufsichtigen, dürfen uns leider nicht äußern zu den Inhalten. Wir können, wenn es Prüfungsentwickler sind, möglicherweise danach mit euch nochmal ein Wort drüber wechseln, aber in der Prüfung müsst ihr die Fragen so nehmen, wie sie kommen. Aber wie gesagt, schreibt uns auf, wenn es was zu sagen gibt. Die erwähnten Proktoren sind ja die Prüfung über für euch da, kümmern sich um alles. Also wenn euch irgendwie der Bleistift abbricht oder es irgendwie zieht oder so, dann lösen wir das für euch und wir sagen euch auch die Zeit an während der Prüfung und versuchen auch möglichst leise dann die Leute rauszukriegen, die schon fertig sind, weil natürlich die 90 Minuten, die könnt ihr bis zum Ende nutzen und das soll dann auch keinen Stress verursachen, wenn dann die Ersten irgendwie nach einer halben Stunde rausrennen, warum auch immer. Und dann sind irgendwann die 90 Minuten rum und die Prüfung wird eingesammelt. Ihr habt dann eine Weile Zeit, das dauert nämlich so 3 bis 4 Wochen, bis ihr eine E-Mail von uns bekommt. Im Idealfall sieht die so aus, da steht dann Congratulations on passing the exam, was ihr halt gemacht habt. In jedem Fall steht in dieser ersten E-Mail auch drin, wie viel Prozent der Punkte in welchem Teilbereich ihr geholt habt, sodass ihr ein Feedback bekommt, auch wenn es nicht geklappt hat, an welchem Bereich hat es gelegen. Wenn ihr ein Zertifikat erlangt habt, gibt es auch dafür nochmal eine E-Mail, die euch eben ja, zum bestandenen Zertifikat gratuliert. Dann dauert es nochmal 3 bis 4 Wochen und ihr bekommt richtig Post. Nämlich so ein Zertifikat und so eine kleine Plastikkarte, die könnt ihr euch ins Portemonnaie tun und damit nachweisen, dass ihr unsere Prüfung bestanden habt. Wir haben zudem online eine sogenannte Candidate Area. Das ist so ein Webportal, da könnt ihr euch einloggen. Und ihr könnt dort so einen Verifikationscode erhalten. Den könnt ihr zum Beispiel in Bewerbungen angeben. Dann kann jeder, der eure Zertifizierung prüfen möchte, die in so einem Webformular eintragen und sieht dann, welche Zertifizierungen ihr wann bestanden habt und ob die Zertifizierungen aktiv sind oder inaktiv geworden sind. Das heißt, das ist nochmal ein digitaler Nachweis für euch, den ihr sehr leicht nutzen könnt. Und das solltet ihr auch tun. Ihr solltet, wenn ihr so ein Zertifikat erlangt habt, das nach draußen tragen. Das ist eine echt wichtige Sache. Wenn ihr ein Freelancer-Profil habt, bringt das an prominenter Stelle an. Wenn ihr euch bewerbt, nehmt diesen Online-Code mit rein in die Bewerbungsunterlagen. Guckt auch gezielt nach Arbeitgebern, die LP-Kandidaten suchen. Das schränkt die Suche ziemlich gut ein. Und das, was ich vorhin gesagt habe, was es so ein Zertifikat über euch aussagt, das sagt auch was über euren Arbeitgeber aus, nämlich dass auch der an Weiterbildung interessiert ist. Und auch das ist ja eine wichtige Suche, ein wichtiges Kriterium, wenn man da auf der Suche ist. Um noch kurz was zum Thema aktiv und inaktiv zu sagen. Im Prinzip würden wir euch gerne ab und an mal wiedersehen, weil sich ja die Technik fortentwickelt, weil auch wir die Prüfungen überarbeiten. Wir empfehlen eine Rezertifizierung alle 2,5 bis 3 Jahre. Um so ein bisschen Motivation da reinzubringen, wären unsere Zertifizierungen nach 5 Jahren inaktiv. Das heißt, ihr seid weiterhin LPG 1, LPG 2, LPG 3, aber die Prüfungen können nicht mehr dienen, um darauf aufbauend neue Prüfungen zu machen. Ihr könnt also mit einem inaktiven LPG 1 nicht LPG 2 werden. Ihr müsst dazu das LPG 1 nochmal machen, damit es aktiv wird. Vorteil bei der ganzen Sache, wenn ihr ein höheres LPG-Level erreicht, werden alle niedrigen verlängert. Wenn ihr also dieses Jahr LPG 1 macht und in 2 Jahren ein LPG 2, dann ist sowohl das LPG 1 als auch das LPG 2 wieder 5 Jahre lang gültig, weil wir sagen, wer auf dem hohen Niveau die Prüfung besteht, der kriegt auch das untere verlängert. Das heißt, man kann, wenn man sich das geschickt legt, relativ gut dann auf LPG 3 Niveau kommen und da dann mit diesen 3 Prüfungen immer so im Kreis, das machen alle 4 Jahre eine, um das alles aktiv zu halten. Was man auch sagen sollte, nicht jeder, der in so eine Prüfung reingeht, besteht die am Ende auch. Wenn es nicht geklappt hat, auf jeden Fall nicht zu lange traurig drüber sein, sondern das eher als Ansporn nehmen, nochmal auf die Bereiche, an denen es Gelegenheit, besonderen Fokus zu richten. Ihr kriegt in eurer Mail das Feedback, auch wenn ihr bestanden habt, wie viel Prozent habt ihr in welchem Bereich geholt. Das heißt, ihr wisst, wo sind eure Stärken, wo müsst ihr nochmal ran. Macht das, versucht das nochmal zu machen. Versucht nochmal in die Prüfung reinzugehen mit einer vielleicht etwas intensiveren Vorbereitung und eben dieses Level doch zu bekommen, gerade wenn es nur an einer von den Prüfungen lag. Ihr könnt einen zweiten Versuch nach mindestens einer Woche machen. Alle weiteren Versuche müssen dann 90 Tage auseinander liegen. Das heißt, da seid ihr auch gezwungen, ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen und euch vielleicht auch noch ein bisschen in dem Bereich weiter zu qualifizieren. Was wichtig natürlich auch ist, spread the word. Versucht, wie gesagt, Leute zu finden, die es mit euch gemeinsam machen. Wenn ihr in Schule und Hochschule seid, versucht die Ressourcen dort zu nutzen. Sprecht die Leute an. Wenn da ohnehin Linux unterrichtet wird, warum nicht mit dem Ziel, am Ende so ein Zertifikat zu machen, was euch irgendwie noch was mitbringt? Wenn ihr im Unternehmensbereich seid und ihr irgendwie überlegt, wie kann man sinnvoll Leute weiterqualifizieren, guckt, ob es nicht vielleicht eine gute Idee ist, sich an diesem LPG-Programm auszurichten. Ansonsten, wir bieten verschiedene Partnerschaftsmodelle an. Man kann, wenn man im Bereich Training unterwegs ist, Approved Trainer werden. Man kann, wenn man Schule, Hochschule ist, akademischer Partner werden, Testcenter für Linux Essentials. Und wenn man Systemhaus ist oder in einer anderen Weise Dienstleistungen rund um Linux erbringt, kann man Certified Solution Provider werden. Das heißt, auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, enger mit dem LPI zusammenzuarbeiten. Letztlich immer mit dem Ziel, die Marke LPI für die eigenen Interessen ein Stück weit mitzunutzen und einfach nach außen zu kommunizieren. Wir sind ein Unternehmen, wir bemühen uns drum, die Leute weiterzubilden. Wir bemühen uns drum, eine gewisse Qualität zu halten und möchten das gerne zeigen. Und ansonsten, vor der Prüfung ist natürlich nach der Prüfung. Die nächsten Events, wie gesagt, wir machen morgen Prüfungen hier. Wer ist angemeldet? So viele. Ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, wenn ihr morgen Lust habt, dazu zu kommen, solange wir noch Plätze haben. Ich glaube, um 10 Uhr und um 12 Uhr nehmen wir Prüfungen ab. Die nächsten Gelegenheiten werden in Augsburg die Augsburger Linux-Infotage, in Graz die Linux-Tage, natürlich der Linux-Tag in Berlin, die Frostcon, die Open Rhein Ruhr. CeBIT sind wir auch immer mit dabei. Guckt einfach auf lpice.eu. Da findet ihr die jeweils nächsten Termine, wo wir mit dabei sind. Und ich denke, dann sehen wir uns vielleicht, wenn ich dann derjenige bin, der für euch die Prüfung mit abnimmt. Ansonsten für den Moment bedanke ich mich herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was darüber erzählen und vermitteln können, was wir so machen, wie das bei uns läuft. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei der nächsten Prüfungsabnahme irgendwo sehen würden. Macht's gut, bis dahin. Wenn Fragen sind, ich bin noch da. Fragen hatten wir noch? Ja. 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 Außer Sie haben zwischenzeitlich nochmal ein LPG 1 gemacht. Genau. Die Prüfungen laufen allesamt aus und zwar samt und sonders. Wenn diese 5 Jahre halt verstrichen sind. Ja, bestes Beispiel, ein Bekannter von mir war LPIC 3, hat dann das knapp verpasst, da musste wirklich von 1 an bis 3 alle nochmal machen und da hat es dann, glaube ich, an der 102 gelegen, dass er alle Zertifikate auf einmal nicht bekommen hat, die eine muss dann noch ein zweites Mal machen und hat dann auf einen Schlag irgendwie 4 Zertifikate bekommen oder sowas in der Art. Das ist leider so bei uns. Bitte. Mhm. Einerseits gibt es, wenn man zertifizierter Trainer werden will, die Möglichkeit, das über Trainings nachzuweisen, dass man eben sagt, ich habe eine gewisse Menge an Unterricht gemacht. Die genauen Zahlen habe ich leider nicht im Kopf. Das wäre aber was, was man bei uns im Büro in Kassel erfragen kann, wie die Nachweise sind. Es gibt darüber hinaus Trainerzertifizierungen von Microsoft, von Red Hat und ich glaube noch irgendwelche. Ich meine, dass einige von denen anerkannt werden, da bin ich mir nicht ganz sicher, welche. Mhm. Da bin ich mir nicht absolut sicher. Das wäre, wie gesagt, eine Frage, die müsste ans Büro in Kassel gegeben werden am besten über unsere Website, da sind die Kontaktdaten.